zögerst du noch? Nun geh doch endlich. Also zweimal, und das alles vollzieht sich im Gebet. Der Cornelius, der Heide, betet und Gott redet, und der Petrus betet und Gott redet. Zu jedem ein bisschen anders. Aber Endeffekt, er weist sie zueinander, den Heiden und den Apostel. Und nun ist es für Petrus abgemachte Sache, und da habe ich wieder Hochachtung vor Petrus, hat er nicht gesagt. Da müssen wir erst einmal in Jerusalem ein Apostelkonzil einrufen, was die heiligen Apostel wohl sagen zu diesem Schritt. Das ist ja epochemachend, und was das mit sich bringen kann, wenn ich jetzt die Tradition breche, als Jude in ein heidnisches Haus gehe, was kann das auf uns an Schmach bringen und Schande? Da muss ich erst mal die Apostel fragen, was die auch meinen dazu. Wie seid ihr der Meinung, Johannes? Gott hat geredet. Und Petrus geht. Und betritt das Haus des Heiden. Mag ihn komisch zumut gewesen sein. Frag nicht, wie ihm zumut war. Gehorchen heißt nicht immer, dass es mit fliegenden Fahnen geht. Da klopft das Herz tüchtig. Und sicher auch solche Gedanken, was werden bloß meine Kollegen dann sagen? Aber Gott hat doch geredet. Gab es keinen Sinn mehr. Und es gibt Stellen, da musst du deinen Weg gehen. Und hat zueinander geführt, was da geschieht. Wisst ihr, Petrus hat angefangen, zu ihnen zu sprechen. Cornelius hat nochmal erzählt, wie alles passiert ist. Und nun, was soll er ihnen sagen von Jesus? Was anderes hat er ja gar nicht zu sagen. Ich habe eigentlich auch nichts anderes zu sagen als Jesus. Von allen Seiten beleuchtet mal so und mal so. Es geht ja immer um den einen und der Peter jetzt in diesen Tagen. Sagt von Jesus, der durchs Land gezogen ist, gesund gemacht hat, der Geist Gottes mit ihm, Gott selber mit ihm, den sie gekreuzigt haben, aber der auferweckt ist. Also das ganze wunderbare Evangelium, so schlicht wie nur denkbar. Ich weiß und merke immer wieder, wo die Kraft des Geistes ist, ausgegossen ins Herz, dann machen es nicht die Worte. Gescheite Dinge und gewaltige Predigten. So einfach auch alles wieder, so einfach. Und noch während er redet, kommt der Geist auf die Heiden, da traut man. Und die bei ihm sind Leibwache. Alle, die zu ihm gehören, die das miterlebt haben, mitgehört haben, die nur im Hause sind. Und der Petrus, der guckt. Und die paar sicher Ältesten von Joppe, die er mitgenommen hat, 6 an der Zahl, das könnt ihr alles nachlesen. Die hat er mitgenommen. Die alle haben das erlebt. Und dann konnte Petrus sagen, ja, haben sie den Heiligen Geist gekriegt? Warum sollen wir sie dann nicht wenigstens noch hinterher taufen? Und das ist eine große Stunde gewesen. Die Stunde, da endlich die Heidenmission geboren wurde. Endlich auch die Heiden. Und diese Schranke endlich abgebaut worden ist, durch den, der im Glauben den gewiesenen Weg ging. Aber das alles, Evangelium weltweit, der Durchbruch aus der jüdischen Enge in die ganze Weite der Welt, für alle der eine Jesus. Dieser Durchbruch ist geschehen in Gebetsstunden. Liebe Geschwister, sollten wir das Gebet nicht ein kleines bisschen höher einschätzen, als wir es eingeschätzt haben? Weißt du, was für Segnungen gekommen sind über den Beten? Wenn eine Gemeinde denkt in ihm, ja, nun meine Sache ist, zurückschauen, was haben wir an Gebetsdiensten und Einsätzen getan. Das ahnt keiner. Ich hörte sagen, unser Reichtum war, dass die Gemeinde eine wirklich betende Gemeinde war. Wir haben Themen gehabt, so wie das Pfingstthema. Das war so Anfang der 60er Jahre. Da hat noch niemand sonst in den Kirchen bei uns von Gnadengaben und so geredet. Höchstens geschimpft. Und wir hatten die Pfingströste wie jedes Jahr, von Himmelfahrt bis Pfingsten Gebetsröste. Die Gemeinde kommt jeden Abend zusammen. Wir haben das Thema uns vorher schlicht erarbeitet, zu viel gesagt erarbeitet, miteinander haben wir gesagt, also was wäre da alles zu beten im Gebet, wenn es um eine Pfingströste geht? Da haben wir festgestellt, Lob und Dank, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Aha, und wozu? A, die Frucht des Geistes, da kann also der eine Lob und Dank, die Frucht der Liebe, der Geist wird. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Friedlichkeit, Glaube, Sanftmut, Gott, das geht heute sein Gebet. Nicht viele Sätze, zwei Sätze, einer vielleicht. Und die Gnadengaben des Geistes, natürlich waren Unterweisung vorher geschehen. Die wussten von der Unterweisung her, was das also ist, sprachen wir. Niemand hatte sie, aber sie wussten, was das ist. Und wozu der Herr sie gegeben hat und was auslegen ist und was prophetische Rede ist, weiß er. Oder Geisterunterscheidung, wie die so funktionieren, wie wichtig solch eine Gabe ist. Und so weiter, über die Krankenheilung bis hin zum Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis. Was da so etwa erst 112. Das wussten die alle. Und man konnte das als Teil ins Gebet, danke, du hast ausgegossen, nicht über Preußdorf, geschweige denn über mir selber. Über der Christenheit in der Welt, in allen Konfessionen und Denominationen. Du hast ausgegossen den Heiligen Geist. Du hast gegeben Lob und Dank, das Sprachengebet. Lob und Dank, du hast gegeben die Auslegung der anderen. Lob und Dank, du hast gegeben die Geisterunterscheidung, der Durchblick, die Herzensschau. Du hast gegeben die Gabe der Krankenheilung. Oder dann die Berufung, die Ämter, die Dienste, hat er vorhin schon genannt, Apostel, Propheten und so weiter, hast gegeben. Das war also ein einziges Lob und Dank. Und die Liebe, das Band der Vollkommenheit, das du zusammenbindet und hält mit allen. Ja, und dann haben wir als nächstes nicht gedankt, sondern uns gebeugt. Das war der zweite Teil im Gebet. So ergab sich's. Dass der Heilige Geist so wenig geachtet worden ist, so viel geschmäht worden ist über die Gaben des Geistes. So vieles Betrüben des Geistes, so viel Dämpfen des Geistes und so weiter. Und dritter Teil war dann schließlich, wir segnen in Jesu Namen hinein in die Kirchen und Konfessionen und Denominationen, alle Bereiche, dass die Nöte der Tage, etwa das Überhandnehmen der Krankheit und die Ärzte müssen sagen, wir haben wir die eine solche, so weiter, dann ist die nächste da. Dass das alles die Herzen der Kinder Gottes öffnen und aufbrechen möchte. Die Gnadengaben und Geschenke Gottes wieder anzunehmen. Und unser Gebet, wir entdecken, wie kümmerlich unser Beten ist, dass der Herr es doch selber übernimmt und die Zunge als sein Instrument, das Lob darzubringen, der Geist preist Gott, denn ich bin's Instrument. Die Vertrennung hin und her. Dass die Herzen sich öffnen für den, der allein Einheit ist und gibt. Durch den Geist und Liebe. Der eine Geist in den vielen, das ist Einheit. Das ist die Einheit. Er ist. Oh ja, das war das Gebet. Hat manchmal gedacht, wenn jemand zuhört, müssen sie sagen, Preußen haben sie alle Gnaden gehabt. Ich habe nur gedacht, danke, du hast. Und Pfingsten war da und Pfingsten, das war so lebendig, das Gebet. Die Pfingströste. Da haben sie alle gemeint, hier dürfen wir jetzt wieder mal nicht aufhören. Wir haben oft solche Gebetseinsätze gemacht, das beten wir weiter. Das haben wir weiter gebetet, den ganzen Sommer und Herbst und Winter und Frühjahr. Ein reichliches Jahr war das. Allabendlich. Da sagen wir, dann fällt mal alles andere aus. Gebet ist wichtig, vorrangig. Und dann kommen wieder Zeiten des Wortes besonders. Aber jetzt, wo der Herr das so lebendig gemacht hat, wir beten. Da haben wir nicht gesagt, du musst jeden Abend kommen. Wer nur einen Abend kommen kann, der kommt nur einen Abend. Und wer zwei kann, der kommt zwei. Und wer sechs Abende kommen kann, der kommt sechs Abende. Am sieben Abend beten wir nicht. Da ist Kreisabend, da freuen wir uns. Und dann war das so eine Schar, die ganze Zeit zusammenkam. Was war das? Ein Gebet über den Beugen. Auch wie haben wir den Geist betrübt. Das war auf dein Weinen. Und über dem, was er geschenkt hat, das war ein Freuen und Frohlocken. Was passiert im Laufe des Sommers? Auf einmal fing es an, zuzureden. Und sogar das durfte dann passieren. Die eine Schwester kommt früh und sagt, ich bin so erschrocken, ich bin die Nacht aufgewacht und da habe ich geredet. Was machst denn du? Gott ist eine andere Sprache. Und hat sie gesagt, das ist schon Sprachengang. Gott nur versteht, was es ist. Den Sein gibt es zwar, gibt es also kein Schlecht. Wir haben gar nicht an uns gedacht, wir haben es gar nicht herbeigezerrt. Wir haben für die ganze Gemeinde gelobt und gedankt und uns gebeugt und gesenkt. Dann war das so lebendig da, das Schauen auf das geöffnete Herzensauge. Und was dazu an Gnade durchbrach, das ist für uns ein tiefer Einschnitt gewesen, für mich besonders. Von da ab konnte ich sagen, jetzt habe ich Mitarbeiter, die selbstständig geistlich urteilen können. Das war augenblicklich gegeben. Dann ging es weiter. Das ist noch nicht das Ziel. Damit fing es normalerweise Apostelgeschichte an, wenn sie zum Glauben kamen. Und zugleich geweist, ich habe mit Sprachen geredet, hat Gott so erschlossen. Wie viel solche Gebetsdienste hat die Gemeinde getan. Ach, was ist das schön. Und was tut Gott, wenn wir beten? Wissen wir ja viele gerade, was sie machen sollen. Wenn sie bloß ein paar Beter finden, die sich ihr Herz glühend machen lassen vom Geist. Brennen für ihn. Und ihn nun sich zeigen lassen, die Anliegen. Aber raus aus der Enge, bloß nicht ich. Da beten wir nicht ich mehr. Die ganze Weite, die Welt Gottes Welt. Ist doch Gottes Wille. Die Welt, die geliebte Welt, so wie sie ist. Die Welt, die dir das Beste gegeben hat. Keiner ist ausgeschlossen. Und dort setzt Gebet. Und wenn der Geist sieht, wie er da eingeht drauf, wie er das entfalten kann. Das ist heiliger Dienst. Was da auch an Selbstverleugnung geschieht, an Opfer, die sind nicht das viele, die jeden Abend da. Das war immer eine Schar von 50, 60 Metern, die jeden Abend da knieten in der großen Runde. Natürlich ist das auch ein Stück drangeben für den Herrn, aber Gott, das ist es, was ihn so verherrlicht. Und wie dann Segnungen Gottes fließen, wirksam werden, weit über die kleinen Grenzen hinaus. Aber auf den müssen, wenn doch viele betende Gemeinden, die diese Berufung annehmen könnten, sich ihm zur Verfügung stellen. Was für Segnungen dann wohl fließen. Ja, und der andere Punkt, der Gelassenheit. Priester, Priester. Muss man einfach mal anfangen. Ich könnte euch höchstens ein kleines Stückchen skizzieren zum Nachdenken, bloß dies. Denn dass der Herr schenkt in 10 Minuten, dann ist es möglich. Ich habe leider versäumt, euch zu sagen, lest mal durch in der Mittagsstunde 2. Mose 28. 2. Mose 28. Braucht es nicht zu wälzen. Da steht drüber die Kleidung der Priester. Da wäre ganz viel dazu zu sagen. Gott hat sich also darum gekümmert, wie die Kleidung des hohen Priesters aussehen muss. Und zwar darum, weil alles bis in eine Bekleidung, nicht bloß die Handlungen, die sie vollziehen, das Opfer, alles eine Verkündigung ist. Die Kleidung des hohen Priesters ist ein äußerer, sichtbarer Ausdruck des Dienstes, zu dem er berufen ist. Ich will euch bloß, ihr müsst das dann selber in Ruhe mal lesen, aber ich will mal es schildern, mit Worten schildern, mit wenigen Worten, was da über die Kleidung des hohen Priesters gesagt wird. Der hohe Priester, der drunter seine Priestergewänder hat. Und darüber dann, über alles, kleidet er sich mit dem sogenannten Schurz, der zweiteilig ist, Vorderteil, Hinterteil, Frauen verstehen das gut, auf den Schultern zusammengeheftet. Und man so drüber stülpen kann, gell? Und unten zusammengebunden, damit er nicht flattert. will hängen bleiben beim Dienst. Damit es schön ordentlich ist und zuchtvoll. Aus was für Stoffen, wie viel Gold und Blau und was das alles bedeutet, das können wir uns also heute nicht vornehmen. Unmöglich. Aber auf den beiden Schulterteilen je ein Onyxstein, das ist also ein Edelstein. Und zwar sind das zwei sehr große Edelsteine. Gefasst in Gold, in Filigranarbeit in Gold. Vornehmen. Und dass sie groß sind, merkt man daran, darauf eingraviert, richtig eingraviert, die Namen der 12 Stämme Israel. 6 auf dem einen Onyxstein, 6 auf dem anderen. Und die beiden Onyxsteine auf den Schultern. Und da, wo die Onyxsteine sind, geht dann auch wieder eine goldene, gedrehte Schnur aus, üben und drüben, an der wieder eine Tasche hängt, die Brusttasche des Sohn. Und die trägt er auf dem Herzen. Steht alles in dem Kapitel zu lesen. Die trägt er auf dem Herzen. In der Brusttasche sind die beiden Lose, Urim und Tumim. Licht und Recht. Halten wir uns jetzt nicht auf. Nur nennen will ich es das eine, wenn es ums Recht geht, das ist ja alles ein Vorwegweis auf Lebensvorgänge im Neuen Bund. Hier ist es nur abgeschattet. Ist ein Hinweis auf das apostolische Amt. Der Apostel, der der Gemeinde Recht spricht im Sinne Gottes. Darüber wacht, dass das Recht Gottes aufgerichtet ist in der Gemeinde. Und Licht, das ist die prophetische Vollmacht, die der Priester hat. Licht für die Stunde, Licht von Gott, Licht für die Gemeinde, Licht für den Weg. Licht wie heute. Das ist in der Tasche. Aber auf der Tasche sind auch wieder Edelsteine. 12. Und zwar, jeder Edelstein ist ein anderer Edelstein, hat eine andere Farbe, seine eigene Schönheit. 12. 3. 4 mal 3 übereinander. 12. Auf jeden Edelstein wieder eingraviert, sind also nicht kleine, nicht große Brocken, kleine Edelsteine, auf jedem eingraviert ein Stamm. Also auf dem einen steht der Benjamin, auf dem einen steht Judah, Simeon und so weiter. Und nach ihrer Reihenfolge, Geburt, sind sie geordnet. Auf der Tasche trägt er auf dem Herzen. Mehr will ich gar nicht sagen. Das alles ist eine Symbolik für das priesterliche Beten angesichts des Thrones der höchsten Majestät am Rauchaltar vor dem Allerheiligsten. Was tut ein Priester? Was heißt priesterliches Beten? Er trägt auf seinem Herzen die 12 Stämme des alten Bundesvolkes, des Gottesvolkes. Das würde für mich heißen, das Volk Gottes des neuen Bundes, die Gemeinde Jesu, in ihren Gliederungen, wir ärgern uns vielleicht viel zu sehr, dass es Konfession und Denomination gibt und da ist viel menschliches Wesen dabei beteiligt und vieles ist ärgerlich. Und wiederum doch nicht alles zu der Ursache, weg damit. Sondern es ist auch wieder ein Geheimnis, wie jeder sein eigenes Pfund hat. Wer viele sagen, aber das kann ich heute nicht mehr tun. Wie jede Konfession ihr Besonderes hat, müssen wir nur so nennen, wenn ich denke, reden wir jetzt mal von der Kirche der Reformation, den Kirchen, die es geworden sind, das ist wieder das Betrübliche. Immer wieder Spaltung. Kirchen der Reformation, die so ganz besonders von Gott anvertraut haben, das, was Rechtfertigung ist, allein Jesus, allein der Gekreuzigte, allein das Wort. Und sind ganz neu, haben sie aufgedeckt, den Grund, auf dem die Gemeinde gebaut ist, Golgatha. Es ist die Kirche der Passionen. In keiner Kirche gibt es solche wunderbaren Passionen wie in den evangelischen Kirchen. Die Johannes-Passion, die Matthäus-Passion, der Schütz schreibt Passionen, der Bach schreibt Passionen, die Kirche der Passionen. Das ist uns besonders mitgegeben auf dem Weg. Das ist wie ein besonderes Pfund. Wach darüber. Oder was sollte man dann wohl sagen? Die Orthodoxen, da wissen wir genau, das ist die Kirche, die Osterkirche ist das. Keine Kirche hat je Ostern so gefeiert, wie die Orthodoxen es gefeiert haben. Und wann? Oh, was haben die Ostergesänge, was haben die Auferstehungsworte, vollmächtige Worte, die Starzen, die können Ostern uns verkünden. Sage ich euch, wie das keiner anderen gegeben ist. Dort ist bei uns eine mächtige Lücke. Gott sei Dank, dass die das machen. Das haben die gerichtet, dass nur alles bedacht ist. Und die katholische Kirche? Ärgern wir uns nicht bloß über die katholische Kirche. Wir wissen halt ganz genau. Oh, die Brüder bei den Katholen. Die wissen, die Brüder in der evangelischen Kirche wissen viele. Wir leben in einer großen Zeit, wo wir aufeinander zugekommen sind. Er hat uns aufeinander zugeführt. Würde ich sagen, die Weihnachtskirche, die Kirche der Menschwerdung, das ist ihr Thema, was sie immer wieder behandeln. Das Wort Fleisch. Der Mensch gewordene Gott. Die Weihnachtskirche, da habe ich mir immer gedacht, ich sage das nicht als Lehre jetzt, ich sage es beinahe ein bisschen scherzhaft auch, aber es liegt auch was dahinter, für mich. Und sie fanden beide, Maria Nummer 1, Josef Nummer 2, dazu auch das Kind in der Krippe liegen, Menschwerdung, die sind sehr hängen geblieben an der Maria und an den Heiligen. Das Kind ist wie ein kleines Kind in der Krippe. Ich muss beinahe sagen, Gott sei Dank, dass es noch andere Kirchen gibt. Wie jeder so ihr Besonderes hat. Nicht, als ob die bloß Weihnachten hätten, natürlich. Aber das ist das Besondere. Kirche der Menschwerdung. Versteht man vielleicht auch vieles. Ich möchte sagen, wie gut, dass es noch eine Pfingstkirche gibt. Nur Gott sei Lob und Dank. Ach, das musste kommen. Weihnachten, Ostern, Karfreitag. Und Gott fragt, wo sind meine Priester in den Kirchen? Das Priester, das sind solche, die sie alle auf ihrem Herzen tragen. Ein weites Gebet. Da gehören natürlich auch die dazu, die mir im Besonderen gegeben sind, hier in unseren Gemeinden, in unserem Land, auch im Westen drüben und in anderen Ländern. Ganz bestimmte Namen, die Geliebten Gottes, sie auf dem Herzen tragen. Priester beten zweimal. Am Morgen bringen sie das Morgenopfer, am Abend bringen sie das Abendopfer, dann bringen sie die alle auf dem Herzen Gott dar. Das ist Priester. Andere Gott darbringen. Und Jesus hat seine Jünger Gott dargebracht. Da ist doch kein Tag vergangen. Darum sind sie am Ende herrlich. Erleben wir im Bankrott und werden erfüllt mit dem Geist. Aber, und nun die andere Wahrheit, wer solch heiligen Priesterdienst tut, der darf nicht vergessen, dass er die anderen Gott immer nur darbringt als Edelstein. Bringst du die anderen, deine Brüder, alle, als Edelsteine dar? Denken wir mal bloß an unser Lichtensteiner Verhältnis, und ich denke an meine Braunstorfer Verhältnisse. Jede, die verantwortlichen Brüder, die uns dienen, sind die dir immer Edelsteine? Und die Brüder würde ich fragen, und deine Ältesten und Kirchvorsteher oder die Brüder, die mit dir auf dem Wege sind und die ihr Herz und Leben dem Herrn Jesus dargebracht haben, sind doch eine kostbare Gabe Gottes. Jeder ist kostbar, der sein Leben ihm gegeben hat. Kostbar, kostbar. Das sind Edelsteine, bringst du die als Edelsteine vor Gott. Da kann man bloß rühmen vor Gott. Warum sind denn die Edelsteine? Nicht, weil sie so feine Kerle sind und so schön aussehen. Die sehen manchmal ganz hässlich aus. Nicht wahr? Denkt man, ist das überhaupt der Bruder? Das ist die Schwester. Und schon legt sich uns nahe, pfui zu sagen. Schämt die sich gar nicht. Und da reden wir noch mit anderen drüber. Und jetzt wird es erst. Die müssten doch längst, und wie lange schon? Edelstein, weil das, was sie nach dem Fleisch sind, von Gott längst gerichtet ist. Gott hat das Verdammungsurteil gesprochen und das Todesverdammungsurteil über alles Fleisch. Ausnahmslos. Über meins wie über deins. Er hat es nicht bloß gesprochen. Wann hat er eigentlich das Todesverdammungsurteil über alles Fleisch, was da fleucht und kreucht auf der Erde hier, gesprochen? Wann ist das geschehen? Golgatha ist der Urteilsspruch Gottes über alles Fleisch. Ich kann euch nicht gebrauchen, ihr seid schrecklich. Ich kann euch nur dahin geben, Verdammte. Und er hat es nicht bloß gesprochen, er hat schon vollstreckt, das Urteil. An wem hat er es vollstreckt? Das Urteil, was auf mir gilt, an wem hat er es vollstreckt? Wisst ihr nicht?
Seinem Sohn.
An dem, der von Sünde nichts weiß. Der sie ihm geopfert hat. Und den Gott dahin gegeben hat. Was hat es den Vater gekostet, seinen Sohn an das Kreuz heften zu lassen? Sich ihm von ihm abzuwenden und dann hört er den Ruf vom Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott verlassen. Du müsstest Gott verlassen am Kreuz hängen, von den Menschen verworfen und von Gott nicht angenommen. Und nicht mit. Er für mich an meiner Stadt, das Datei nicht für Gott. Und Paulus sagt, mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, ist schon alles geschehen, das Alte ist vergangen, das kann nur der Paulus so sagen. Das ist mir Musik im Herzen, das ist mir Evangelium bei Tag und Nacht, das Alte ist vergangen, der alte Göttner. Dort ist das Urteil vollstreckt. Das ist für mich geschehen, das ist ein für allemal. Wer es nur im Glauben fassen will, wer von euch fasst denn das? Die meisten flicken an ihrem alten dreckigen Gewand rum. Da noch ein Klecks drauf, da noch ein Klecks drauf, reißt es wieder ein, da noch wieder ein Klecks drauf. Und so lumpig stehen sie da, bis sie endlich mal den ganzen Kerl loslassen. Der ganze Kerl ist gerichtet, ist für Gott abgetan, für mich auch. Für mich auch. Das ist meine Freude. So trete ich vor Gott, sieh mich an. Wie denn nun? In Christus. Er hat ihn auferweckt und hat mich ihm gegeben und hat die vielen ihm gegeben. Der Leib Christi, er hat das Haupt. Ich gehöre zu ihm selber, wie eine Person, eine Einheit. In Christus und er in mir. Dass Christus wohnt, jetzt ich im Glauben im Herzen sage, Gott, lieber Vater, du siehst du mich in Christus an. Sag ich oft, die Mabe, mir weiß, wie Gott, sie ist schön. Wer ist schöner? Wenn ich in Christus vor Gott stehe oder Engel im Himmel? Die Cherubim, die Seraphim, wer ist denn schöner? Bitte.
Wer in Christus ist.
Der Allerschönste ist er und ich in ihm und er in mir. Oh, das habe ich oft gesagt, Vater. Aber was ich für mich gelten lassen will, gilt in gleicher Weise für jeden anderen, den Nächsten hier neben mir. Das gilt für jeden meiner Brüder. Hast du verstanden? Das Alte ist vergangen, es ist alles neu, in Christus. Gilt genauso. Das ist ja nicht mein Verdienst, ich habe gar nichts dazu getan. Du kannst nur glauben, träumen. Kinder, trotzdem auf einen Grund. Das gilt für meine Brüder. Das gilt für den Bruder, der vielleicht augenblicklich bis über die Ohren im Dreck steckt. Ist der Edelstein ein Edelstein, wenn er in der Mistpfütze liegt? Mhm. Ja, natürlich ist er noch ein Edelstein. Holen aus der Mistpfütze raus. Was das Zeug ab, es ist ein richtig schöner Edelstein. Ist mein Bruder noch schön in Christus, wenn meine Augen das ganze Gegenteil sehen? Und sagen, der ist so hässlich, der ist so selbstgefällig und der ist so rechthaberisch. Und der ist so streitsüchtig und der ist so geizig und der ist so gierig. So ein Kerl. Und er ist in Christus vollkommen. Der Glaube schreibt das zusammen, der Unglaube nicht. Darum sage ich, und wenn du dann priesterlich betest, bring deine Brüder vor Gott, aber nur als Edelstein. In der Schönheit Jesu Christi. Es ist Fakt, wenn ich heute versagt habe, dass es eine Schande ist und alle machen würden. Nein, der gehört. Aus dem wird nie was. Dann will ich aufstehen und sagen, sieh mich an in Christus. Das, was um mich her geschieht, nichts von Stabilität. Heute ist mal so schön und morgen kriege ich Ohrfeigen von rechts und links. Heute geht alles gut hinaus und morgen. Jetzt steht kein Stecken drauf. Heute sind sie so lieb mit mir und morgen kriege ich Fußtritte. Das, alles, was wir erleben, ist nie stabil. Immer so. Und unsere Stabilität, die Stabilität des Herzens, des Geistes, nicht der Seele, des Glaubens, ist er selber. Er ist heute für mich derselbe, der gestern war und morgen sein wird. Darum kann ich immer sagen, Vater in Christus. Und ich muss jeden Tag wieder sagen und darf wissen, er hat seine Einstellung mir gegenüber nicht geändert. Er bleibt der Gott, der liebt, ohne Maß, der mich um Höchstpreis erkauft hat. Der mich so wertgeachtet bin. Das ist er, wenn ich im Dreck liege. Das ist er, wenn ich mal heute einen Siegestag habe. Aber ich bleib für ihn, der geliebt und der so wertgeachtet, dass alles weggegeben hat. Gott ändert sich doch nicht. Bloß du änderst dich wieder. Gott nicht. Das ist ein ganz stabiler Grund, das Felsgrund, durch Jesus. Siehst du, und was ich für mich nehmen darf, ich nehme es. Das kann ich nur in gleicher Weise für meinen Bruder gelten lassen. Und dann rede ich Gott und bringe ihm die Brüder, so wie das der Paulus gemacht hat. Wenn er die Stelle lesen will, das ist im Kolosserbrief 1,28 etwa. Notiert es euch, könnt ihr mal nachstudieren, lest auch mal eine andere Übersetzung, da wird manches deutlicher. Der ganze Zusammenhang von 24 ab bis zum letzten Vers. Da sagt er, Christus, Hoffnung der Herrlichkeit, den verkündigen wir, ermutigen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir alle Menschen, immer steht dreimal alle Menschen, darstellen vollkommen in Christus. Wem darstellen? Gott. Der Paulus im Gefängnis, der muss ins Gefängnis, das ist der beste Platz für ihn jetzt. Der weiß, die Gemeinden kommen nicht zur Vollendung durch Predigten. Die Predigt hat er genug. Die kommen nur durch Hingabe und Gebet zur Vollendung. Dort hat er mal Zeit zu beten und dort bringt er die alle, die Namen hat er alle in seinem Herzen, in Ephesus, in Kolosse und so weiter und Philippus. Nun bringt er sie alle Gott dar, stellt sie vor Gott gleichsam hin, darstellen vor Gott, aber als Edelsteine, vollkommen in Christus. Und so nimmt es der Vater ab. Und wenn der andere vor Gott steht, vollkommen und schön in Christus, dann kann Gott sich dem anderen in Liebe segnen zu, wenn dann kommt die Segnung der Liebe Gottes auf den anderen. Die meisten machen es immer noch so. Die reden über die anderen Gott. Sieh an, der Bruder, wie viel Schande er der Gemeinde macht. Und seine Bosheiten, da kommt man auch zu sehen. Da haben sie Gemeinschaft mit dem Verkläger der Brüder. Der macht das nämlich so. Wer Gemeinschaft mit dem hohen Priester haben will, der stellt sie vor Gott. Vollkommen dieses Edelstein. Wer das aber tut, der erfährt gleichzeitig, indem er das täglich tun, die uns aufs Herz gelegt sind, du hast andere als ich. Das mag eine große Zahl sein. Indem er das täglich tun, sich vor Gott stellen, vollkommen Christus, durch das eine Opfer. Das bleibt bei allem auf und ab, was vor Augen ist. Legt sich zugleich ein. Und wir dürfen nun etwas mittragen. von denen lassen. Der Herr Jesus hat das an seinen Jüngern gehandelt und dann hat er eines Tages gesagt, da steht in Markus 9, Vers 19, wie lange soll ich euch noch tragen? Da ist es wenigstens einmal aufgeklungen. Was für Last waren ihm die Jünger? Und er hat sich immer nur Gott dargebracht. Durch ihn selbst vollkommen. Jesus ist alle. Wer dieses priesterliche Beten anfängt, ich will mir die zeigen lassen, die ich ihm Tag für Tag bringen darf, aber bitte vollkommen in Christus Edelstein. Durch Jesus. Er wird auch Lasten tragen müssen. Der Paulus sagt, dass er sie alle vollkommen in Christus darstellt. Da, und dann sagt er, auf welches hin ich mich auch abmühe, das Wort steht da. Es ist ihm ein, im Gefängnis ist er ja. Eine Mühe ist dieser Dienst für ihn. Es gibt nicht nur ein schönes Gebet, was so plätschert. Was Last wird Mühe. Indem ich kämpfend ringe, ich übersetze mal ganz wörtlich, indem ich kämpfend ringe, und das Wort Agonie, was wieder klingt in Agonie, indem ich kämpfend ringe, entsprechend seiner Energie, die in mir wirkt, in Kraft. Priesterlich beten, das ist ein Wirken der göttlichen Energien und der göttlichen Kräfte, der Liebeskräfte. Aber das ist immer auch ein sich abmühen. Und im nächsten Vers, 2 Vers 1 im Kolosserbrief heißt, ich lasse euch aber wissen, welch großen Kampf ich habe für euch und für die in Laodicea und alle, wie meine Person im Fleisch noch nie gesehen haben. Da ist er also in der Gefängniszelle und sagt, was für eine Last, ich lasse es euch wissen, was für eine Last, welch große Last, welch einen großen Kampf ich für euch habe. Das ist ein Gebetskampf. Im Gefängnis hält der Gebetskampf, bringt die vollkommen in Christus und dann legen sie ihm solche Lasten auf, dass ihm das eine ganz große Last wird. Ein großer Kampf. Griechisch steht das Wort Helikon. Das gibt es nämlich bei den Blasinstrumenten so. Bayern. Das ist der größte, ganz riesengroße Ding. Oh, tiefer Bass. Das größte Blasinstrument, Helikon. Welch großen Kampf ich um euch habe. In der Richtung geht das, was vom priesterlichen Beten gesagt wird. Aber wo das geschieht, bricht Herrlichkeit Gottes durch. Und er kann dann den Gemeinden schreiben, ihr empfangt Herrlichkeit über dem, was ich hier leite und tue. So, das war bloß noch eine Andeutung mehr als ich sagen wollte.